Ja, liebe Geschwister, vor ein paar Tagen, am 7.9., stand in der Losung ein Vers aus Apostelgeschichte 13. Durch Christus wird Vergebung der Sünden verkündigt. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Dieser Vers hat mich beschäftigt. Ich habe mal eine Auslegung gelesen dazu. Das Gesetz des Mose kennen wir noch nicht mal. Nicht alles jedenfalls. So ein paar, die 10 Gebote sind uns geläufig, ein paar Sachen wissen wir. Demzufolge werden wir es auch nicht einhalten. Müssen wir auch nicht. Durch Christus sind wir gerecht. Die Menschen, die an Jesus glauben, die sieht Gott als gerecht an, auch wenn sie das Gebot nicht einhalten. Ich habe in dieser Auslegung gelesen, dass Gott, der Vater, uns sieht durch Jesus hindurch. Da wird so ein Bild vorgestellt. Stellt euch mal einen Projektor vor, der Licht erzeugt. Dann kommt, oder früher diese Schattenfiguren mit den Händen, dann kommt Jesus. Der macht ein Bild. Das Licht Gottes macht durch Jesus ein Bild und wir dürfen uns dahinter verstecken. Sind diese Bilder deckungsgleich? Leider nicht. Und dann beginnt ein lebenslanger Prozess, wo Gott Dinge, die, ich sage jetzt mal, überstehen am Rand von uns Menschen, wegschneidet und Dinge, die fehlen, versucht herauszubilden. Dass wir dem Bild, das Jesus vorgibt, ähnlicher werden, immer ähnlicher. Dieser Prozess wird niemals abgeschlossen werden auf dieser Welt. Wir werden niemals Christus gleich sein hier, weil wir Menschen sind. Aber wenn wir es zulassen, dann arbeitet Gott an uns. Es ist nicht immer schön und er macht das auch nicht so ruppig, dass wir dabei kaputt gehen. Wenn eine Pflanze in eine völlig verkehrte Richtung wächst und man schneidet ganz unten ab, dann ist sie tot. Aber wenn man sie nach und nach in die richtige Richtung biegt, aber ihr auch Luft zum Atmen lässt, dann überlebt sie diesen Prozess. Und wisst ihr, dass dieser Prozess auch bei mir stattfindet, nicht nur bei euch? Wir haben vor 14 Tagen haben wir in Rostock in der Brüdergemeinde Vorträge gehört von einem Bibellehrer aus Wiedenest zum 2. Petrusbrief. Ich habe zu diesem 2. Petrusbrief auch von Roger Liby Vorträge zu Hause. Und da waren so einige Sachen, die mich sehr bewegt haben. Ich lese euch nur mal ein paar Verse so mal bunt rausgegriffen aus diesem 2. Petrusbrief vor. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Gott hat uns alles geschenkt. Wir brauchen keinen Mangel zu leiden. Gott hat alles gegeben. Wir dürfen es nehmen. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Petrus sagt hier den Menschen, liebe Leute, ich war dabei. Ich habe es selber gesehen, ich war dabei. Ich habe gesehen, wie dieser Jesus sich verwandelt hat, wie er geleuchtet hat, wie seine Kleider weiß wurden. Ich erzähle euch hier keine Psychospielchen, ich war dabei. Es stimmt alles. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Und werden sich über sich selbst ein schnelles Urteil herbeiführen. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern hat allein bewahrt Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als aber die Sintflut über die Welt der Gottlosen kam, und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die nachher kommen werden würden. Wisst ihr, es gibt heute Leute, die sagen, Sintflut hat es nicht gegeben. Sodom und Gomorra hat es nicht gegeben. Wer das nicht glaubt, der glaubt auch nicht, dass Jesus wiederkommt. Wisst ihr, dass die Städte Sodom und Gomorra ausgegraben wurden von Archäologen? Dass dort meterdicke Ascheschichten gefunden wurden? Ganz viele verbrannte Knochen? Und dass das Feuer höchstwahrscheinlich von oben kam, haben sie festgestellt. Wurde 1967 ausgegraben. Erstaunlich, ne? Und dieser zweite Petrusbrief hat mich gedanklich dahin geführt, oder wir haben dort gehört in den Vorträgen, dass es circa 3000 christliche Sekten auf der Welt gibt. 3000. Mehrere hundert in Deutschland. Wir sind gar nicht in der Lage, jede Gefahr zu erkennen, zu begreifen, zu ergründen. Und ich habe für mich verstanden, dass es nicht die Aufgabe sein kann, gegen alles und jeden zu kämpfen. Kann man nicht. Es ist die erste Aufgabe, das Gute zu reden, den Blick auf Jesus zu wenden. Das ist die allererste Aufgabe. Denn stand jetzt am Dienstag in der Losung Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann, das war so die gedankliche Ausgangsposition, wo ich gedacht habe, so, welcher Bibeltext passt jetzt dazu? Wo geht es zuallererst um Jesus und nicht um den Kampf? Mir ist König David eingefallen. Als er noch ein Hirtenknabe war, hat er ja die Schafe seines Vaters gehütet und er berichtet später, dass er gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Aber er hat nicht die Schafherde verlassen und hat sich die gesucht zum Kämpfen, nein. Erst als die kamen und die Herde überwältigen wollten, da hat er gekämpft. Das ist der Unterschied. Er hat nicht die Herde verlassen. Und da war ich, über König David war ich dann beim Hirten angekommen. Ja, ich denke mal, ihr habt diesen Bibeltext so oft gehört, wahrscheinlich auch schon so viele Predigten darüber gehört. Aber ich denke, die Gedanken darüber werden nicht alle. Jesus ist der gute Hirte. Benjamin, machst du ihn mal an die Wand? Könnt alle mitlesen. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und Nichthirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich möchte ganz zu Anfang mal sagen, das Volk Israel war ein Hirtenvolk. Sie haben Herden gehabt. Sie haben von ihren Viechern gelebt. Die sind durch die Wüste gezogen. Also die konnten mit dem Begriff Hirte wirklich etwas anfangen. Das war für sie mitten aus dem Leben. Und sie wussten auch, dass die Qualität oder der Dienst eines Hirten ganz entscheidend dafür ist, wie es der Herde geht, welchen Ertrag sie bringt und so weiter. Also es ist eine, für uns ist es etwas abstrakt. Gut, wir leben noch so ein kleines bisschen ländlich. Horst freut sich, hat auch Herden gehabt. Ne? Wir hüten heute vielleicht noch ein paar Hühner. Aber auch da ist es wichtig, dass man sich darum kümmert. Also Jesus gebraucht ein völlig geläufiges Bild. Ein völlig geläufiges Bild. Es geht los mit der Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Mach mal zum Anfang, Benjamin. Ich bin die Tür. Da hatte ich sofort aus dem Matthäus die enge Pforte im Kopf. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, wie kann man durch eine Person hineingehen? Man kann an eine Person glauben, man kann seinen Worten glauben. Und dann ist diese Pforte auf einmal eng, weil diese Worte so, ja, nicht viel Freiraum lassen. Und dann bückt er sich auch noch und wäscht den Leuten die Füße und man muss noch kleiner werden. So eng ist diese Pforte. Und Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, also wer im Glauben in die Gemeinde hineinkommt, der ist ein Hirte. Und wer das nicht tut, wer nicht durch diese Tür hineinkommt, wer nicht im Glauben an Christus in die Gemeinde hineinkommt, der ist ein Mietling. Ein Mietling. Der gehört gar nicht dazu, der arbeitet für Geld. Wir haben hier mal einen Pastor gehabt, der ist dann in Ruhestand gegangen und der hat nicht aufgehört mit seiner Arbeit. Auch ohne Geld hat er weitergemacht, weil er gar nicht anders konnte. Ihr wisst alle, wen ich meine. Das war kein Mietling. Der konnte gar nicht aufhören. Ja, mach's mal weiter, Benjamin. Ja, und Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben, damit wir all das ablegen dürfen, das Alte, Weide finden. Das heißt, wir dürfen uns satt essen, an Gutem, gütlich tun. Sinnbildlich haben wir das gestern erlebt. Wir haben an einer festlich gedeckten Tafel gesessen, so ein bisschen Vorausschau, so Hochzeitsmahl des Lammes. Es wird noch viel toller sein, natürlich. Ja, das tut Jesus für uns. Er weidet die Seinen. Dann habe ich mal überlegt, was war früher der Sinn einer Herde? Die Herde hat seinen Hirten und noch andere Leute ernährt. Ne, die haben die Wolle geerntet, sage ich jetzt mal. Die haben die Milch getrunken und es wurden auch Tiere geschlachtet zum Essen. Das war der Sinn einer Herde. Und Jesus, dieser Hirte, der schlachtet keinen aus seiner Herde. Der lässt selber sein Leben für sie. Der passt auf jedes einzelne Tier auf. Der weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. So ein Hirte ist Jesus. Ja. Ja, und dieser Mietling hat nicht dieses Herz. Der Mietling will seine Nutzen ziehen aus der Herde. Das ist so ein Zeichen für alle falschen Sekten. Wenn es einen Religionsstifter gibt, der selber, ich sag jetzt mal, Wein säuft und den anderen Wasser predigt und Kollektenpredigten hält. Das sind Leute, die für Geld arbeiten. Aber die Jesus ist da eben ganz anders. Der lässt selber sein Leben. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann verlässt der andere die Schafe. Das würde natürlich unser Herr nie tun. Jetzt kommen wir hier unten bei Vers 14. Da steht, Jesus kennt die Seinen. Er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Wir wissen, dass Gott und Jesus eins sind. Jesus sagt an vielen Stellen, ich und der Vater, wir sind eins. So sehr sollen wir eins sein mit Jesus. Dass er uns durch und durch kennt, das ist uns klar, das wissen wir. Er sieht jeden Gedanken von uns, aber auch wir sollen ihn so kennen. Wie können wir das? Wie können wir Jesus so gut kennen? Wir können sein Wort lesen. Wir können erforschen, wie er ist. Dieser ganze Abschnitt fängt an mit Ich bin die Tür. Dieses Ich bin. Jesus sagt ganz oft, ich bin. Wir haben mal eine Freizeit gehabt, eine Wochenendfreizeit. Da ging es um Ich bin-Worte von Gott. Im Alten Testament, ich habe so ein Computerprogramm, da kann man Bibelstellen ganz schnell finden. Im Alten Testament steht 78 Mal Ich bin der Herr. 49 Mal davon im 3. Mose. Da geht es immer um Gebote. Und als Begründung für das Gebot steht da nur, ich bin der Herr. Tue das und das oder tu das und das nicht, weil ich bin der Herr. Das reicht als Grund. Man muss keine logische Erklärung für uns verständlich anführen. Es reicht, ich bin der Herr, tu das. Du bist das Kind und ich bin der Herr. Wenn du leben willst, gehorche mir. Dann habe ich geguckt, wo taucht das erste Mal überhaupt dieses Ich bin auf. Wisst ihr es aus dem Kopf, wo das erste Mal auftaucht, Ich bin? Ich wusste es auch nicht, ich habe es nachgeguckt. Das sagt Gott zu Abraham, als der gerade seinen Neffen Lot gerettet hat. Lot wird entführt, Abraham mit seinen Knechten hinterher, befreit ihn. Und als er wiederkommt, wird er von Melchisedek begrüßt. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dieser geheimnisvolle Priester des Alten Testamentes, von dem es kein Geschlechtsregister gibt. Da können wir mal eine extra Stunde drüber halten. Das ist so die erste Vorausschau auf Christus, dieser Melchisedek. Abraham gibt ihm den Zehnten, obwohl das noch gar nicht Gebot ist. Und dieser Melchisedek segnet ihn. Und danach hat Abraham eine Erscheinung durch Gott. Und der sagt zu ihm, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Steht im 1. Mose 15, Vers 1, Dieland. Ja, und dann gibt es ja diese vielen Ich bin-Worte im Neuen Testament, die Jesus sagt. Ich habe mal im Johannesevangelium nur mal durchgeblättert. Die dick gedruckten Sachen, die springen einen ja gleich an. Da sind so Sachen, da steht, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weinstock, ich bin ein König, sagt Jesus zu Pilatus. Du sagst es, ich bin ein König. Ja, und in diesem Text hier wird uns Jesus nun als der gute Hirte vorgestellt, der sein Leben lässt für die Schafe. Und die Theologen, die dabei sind, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kennen das Alte Testament natürlich. Die wissen, dass wenn Jesus sagt, ich bin, dass er damit beansprucht, Gott zu sein. Und das tut ihnen richtig weh, das wollen sie nicht hören, weil dieser Jesus eben nicht der ist, auf den sie gewartet haben, weil er sie auch nicht ins rechte Licht rückt, sondern sie sogar angreift, weil er so ganz anders ist. Wir haben jetzt die letzten Tage im Kalender, da wurde ein Gleichnis behandelt aus Lukas 7, die Sünderin, die zu Jesus kommt. Jesus ist eingeladen von einem Pharisäer in sein Haus zum Essen. Er nimmt diese Einladung an. Auch das ist schon bedenkenswert. Also Jesus sagt nicht, nee, zu dir komme ich nicht. Du bist so ein Eingebildeter, zu dir gehe ich nicht. Nein, Jesus nimmt die Einladung immer an. Wenn Menschen ihn bitten zu kommen, dann kommt er. Er liegt zu Tisch bei diesem Mann und es kommt eine Frau einfach ins Haus hinein, eine stadtbekannte Sünderin. Es steht dort nicht, was sie für Sünde getan hat, weil es auch belanglos ist. Es ist egal, um was es geht. Aber alle wissen, dass es so ist. Und sie weint und sie benetzt mit ihren Tränen seine Füße und wischt es mit den Haaren wieder ab und salbt ihm die Füße mit Öl. Und der Pharisäer ärgert sich. Er ärgert sich über diese Frau und über Jesus, der es sich gefallen lässt. Diese Frau tut Buße und weiß, bei wem sie es tun muss. Und der Herr spricht zu ihm und sagt ihm, du hast mir nicht die Füße gewaschen. Das war üblich im Orient. Wenn man einen Ehrengast hat, dem wurden die Füße gewaschen. Jesus hat das bei seinen Jüngern getan. Also er wurde nicht wie ein Ehrengast empfangen in diesem Haus. Und dann erzählt er dem Pharisäer ein Gleichnis. Zwei Schuldner, einer 500, einer 50 Talente oder weiß ich nicht, Silbergroschen Schulden, beide können nicht zurückzahlen und beiden wird die Schuld erlassen. Und er fragt den Pharisäer, was meinst du, wer hat mich mehr lieb oder wer hat den Schuldherrn mehr lieb? Und der Pharisäer muss natürlich antworten, na sicherlich der mit den größeren Schulden, dem mehr erlassen worden ist. Das ist uns alles logisch, ne? Wir haben mal die Frage behandelt, hat es jemand, der in einer christlichen Familie aufgewachsen ist, hat er es leichter, zu Jesus zu kommen? Also leichter auf keinen Fall. Leichter auf keinen Fall. Es ist, denke ich, immer gleich schwer. Also mir fiel es leicht zu erkennen, dass ich ein verlorener Sünder bin. Der Pharisäer hatte seine Schwierigkeiten damit. Der ist wahrscheinlich ganz brav jeden Samstag in die Synagoge gegangen, hat von allem den Zehnten gegeben, bis aufs Gramm abgewogen. Aber er hat keine Barmherzigkeit bei Gott gesucht. Er hat keine Vergebung gesucht. Wisst ihr, das Christentum, habe ich gelesen in der Auslegung, ist kein Glaubensbekenntnis. Es ist auch keine Lebensbewältigungsstrategie. Das Christentum beruht auf einer tatsächlichen Person, Jesus. Ne? Wissen wir eigentlich alles. Und er stellt sich uns selber vor, er spricht viele Ich-Bin-Worte. Wenn Menschen uns erzählen, wer oder was sie alles sind, dann kann man mal getrost die Hälfte weglassen, dann ist immer noch reichlich, sage ich jetzt mal so. Bei Jesus ist jedes Wort wahr. Er kann gar nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Wenn er sagt, er ist der gute Hirte, dann ist er es. Und wenn er sagt, ich bin das Licht und der Weg und die Wahrheit, dann ist das so. Und diese Person, Jesus, ist gleichzeitig die Tür und die enge Pforte. Und er fordert uns auf, einzugehen durch diese Tür. Ja, es gibt an ihm kein Vorbei, kein Rechts oder Links. Also es geht nur ein hindurch, mitten hindurch. Ein Sagen, ja, Jesus, du hast recht. Dir ordne ich mich unter, dir glaube ich. Ich will wenigstens versuchen, dir zu gehorchen, auch wenn es mir nicht gelingt. Verändere du mich, mach mein Bild dem deinen immer mehr ähnlich. Schneide du ab, wo es Not tut, und lasse wachsen, wo es Not tut. Ja, ich könnte noch mehr reden, aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Amen.